Ja, ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich damals ein freiwilliges soziales Jahr in Russland gemacht habe. Und ich würde euch kurz gerne eine kurze Begebenheit davon erzählen. Ich bin damals oder habe damals so ein Interesse für Osteuropa entwickelt, weil ich öfters bei Russland solchen Freunden von mir zu Hause gegessen habe und das Essen war so gut, dass ich gedacht habe, boah, wer so gutes Essen macht, hat bestimmt auch ein cooles Land. Und dann bin ich einfach mal nach Russland gegangen, weil ich auch sowieso nicht direkt studieren wollte nach dem Abitur. Und habe ich gedacht, ja, dann gehe ich mal für ein Jahr nach Russland, da kann ich auch ein bisschen Land, Leute, Kultur, Sprache und so weiter kennenlernen, aber kann gleichzeitig auch praktisch irgendwo mithelfen an einem Einsatzort und kann was für Gott machen. Und so bin ich dann zu einer lutherischen Kirche dort in Russland gekommen und die haben sich gerade ein neues Kirchengebäude gebaut und dann habe ich gedacht, ja cool, kann ich ein bisschen auf der Baustelle mithelfen, sowas mag ich, so praktische Arbeit, praktisch mit anpacken, ist cool. Das Problem war nur, dass ich ja schon mit relativ starken Rückenproblemen dorthin gekommen sind und die haben sich dann durch die schwere körperliche Arbeit dann relativ schnell ziemlich verschlimmert, sodass ich dann irgendwann so Schmerzen hatte, dass ich gar nicht mehr richtig arbeiten konnte und ich habe dann nur noch so ja, wirklich kleine Arbeiten machen können mit also so Spachtelarbeiten oder Gefegen oder so, also nicht so coole Arbeiten und das hat mich ziemlich frustriert und ich bin dann auch zu verschiedenen Ärzten gegangen, habe Krankengymnastik gemacht und habe vor allem viel gebetet und ich habe wirklich erwartet von Gott, dass er meinen Rücken wieder gesund macht. Aber die Wochen sind dann vergangen, die Monate sind vergangen und mein Rücken ist nicht besser geworden. Und ich habe dann angefangen, ziemlich mit Gott zu hadern und habe zu ihm gesagt, so hier Gott, ich bin hierher gekommen, um was für dich zu machen. An sich, ich kann arbeiten, ich will arbeiten und es wäre doch total sinnvoll, wenn ich jetzt hier im vollen Besitz meiner Kräfte wäre, diese Kirche hier fertig bauen oder weiterbauen könnte, zusammen mit den anderen. So, wieso machst du meinen Rücken nicht gesund? Und war dann so, ja, habe sehr viel mit Gott gehadert, sehr viel sehr viel gebetet. Aber letztendlich musste ich die Erfahrung machen, dass das Jahr zu Ende gegangen ist und mein Rücken immer noch genauso lädiert war wie am Anfang. Und ich denke mal, am Ende, so letztendlich hätte man auch einen Affen auf diese Baustelle schicken können, der wäre wahrscheinlich ähnlich produktiv gewesen wie ich. Und ja, das war kein gutes Gefühl, wie ihr euch vorstellen könnt. Aber ich denke mal, dass viele von euch wahrscheinlich auch schon mal eine ähnliche Erfahrung gemacht haben, dass sie gebetet haben, dass sie von oder ganz bestimmte Vorstellungen hatten von Gott, wie er jetzt handeln soll in eurem Leben oder in dem Leben von jemand anderen oder im Weltgeschehen. Und ihr habt von Gott erwartet, dass er etwas tut, aber letztendlich ist es nicht so gekommen. Und was mir heute in solchen Situationen hilft, wenn Gebete nicht erhört werden, dann ist es eine Geschichte in der Bibel, wo Menschen genau dieselbe Erfahrung machen mussten, nämlich dass Gott manchmal ganz anders handelt, als wir das von ihm erwarten. Und diese Geschichte steht in Johannes 12, 12 Vers 16 und es ist die Geschichte vom Einzug in Jerusalem. Ich lese den Text kurz. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Feld gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen, Hosianna, gelobt sei, der kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so mit ihm getan hatte. Jesus kommt hier am Passafest nach Jerusalem. Das war ja einer der wichtigsten Feiertage der Juden und noch dazu ein sogenanntes Wallfahrtsfest. Das heißt, wer konnte, wem es möglich war, der ist aus Jerusalem, er ist aus ganz Israel nach Jerusalem gepilgert und hat dort die Tage verbracht, die festlichen Tage. Das heißt, in Jerusalem und in den Dörfern drumherum waren sehr viele Leute anwesend. So manche Schätzungen gehen so von 2,7 Millionen Menschen aus. Ich glaube, so viele waren es nicht. Aber es waren ziemlich viele. Und dementsprechend ist die Menge, die ihn da begrüßt, kann man sich schon vorstellen, dass das eine ziemlich große Menge war. Und ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, wie Jesus da durch diese Menge durchschreitet, wie wenn jetzt irgendwie so ein Promi bei den Oscar-Verleihungen aus seinem Auto steigt, den roten Teppich lang geht und von überall sind dann Leute, die da rufen und schreien und so weiter. So stelle ich mir das auch mal ein bisschen vor, wie Jesus da so durch die Menge gegangen ist. Und wenn man sich so ein bisschen mit dem Kontext beschäftigt, dann merkt man, dass die Leute, die ihn da erwarten, ziemlich hohe Erwartungen an ihn hatten. Ziemlich hohe Erwartungen an Jesus. Das erkennt man unter anderem daran, wie sie ihn begrüßen. Sie rufen: Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Das ist ein Zitat aus Psalm 118 und in diesem Psalm geht es um den Gesandten Gottes, um den Messias. Das heißt, indem die Menschen Jesus mit diesem Zitat begrüßen, sehen sie in ihm diesen Messias, diesen Gesandten Gottes. Und an diesen Messias verknüpfen sie ganz bestimmte Erwartungen und sehr große Hoffnungen. Dazu muss man wissen, dass Israel zu dem Zeitpunkt schon 300 Jahre unter fremder Herrschaft ist. Da waren zuerst die Griechen, dann die Ägypter und zu diesem Zeitpunkt sind gerade die Römer da, die die Herrschaft im Land haben. Und das Volk hat einfach eine sehr große Sehnsucht gehabt, endlich frei zu sein, unabhängig zu sein. Und sie haben einen Messias erwartet, der ein mächtiger Mann ist, der endlich die Freiheit von Israel wieder erkämpfen wird, gewaltsam, der die Römer vertreibt aus dem Land und der den Thron Davids wieder aufrichtet. Und das sehen sie in Jesus. Und das erkennt man unter anderem an den Palmzweigen, die sie da auf die Straße legen und mit denen sie ihn da empfangen, weil das war zum einen ein jüdisch-nationales Symbol. Aber auf der anderen Seite war es auch ein Symbol des Sieges. Normalerweise hat man so Feldherren begrüßt, die siegreich aus einer Schlacht wiedergekommen sind. Das heißt, ja, dieser militärische Aspekt ist auf jeden Fall gegeben hier. Aber damit haben die Menschen ein ganz falsches Bild von Jesus. Sie haben ganz falsche Erwartungen an seine Person und an sein Handeln. Auch wenn diese sehr nachvollziehbar sind, wie ich finde. Aber Jesus auf der anderen Seite macht seinen Anspruch selber deutlich, nämlich indem er auf einem Esel einreitet. Damit erfüllt er zum einen eine alttestamentliche Prophezeiung, Johannes hier auch zitiert: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Damit zeigt Jesus so: Ja, ich bin der Messias, ich bin der König von Israel, ich bin der, auf den ihr wartet, aber erfüllt diesen Begriff ganz anders als das Volk. Denn der Esel hatte damals noch eine andere Bedeutung, nämlich das war ein Symbol des Friedens. Wenn ein König irgendwo hingekommen ist oder ein Herrscher in kriegerischer Absicht, dann ist er auf einem Pferd geritten. Aber wenn er in friedlicher Absicht irgendwo hingekommen ist, dann kam er auf einem Esel. Das war damals auch ein durchaus edles Tier in dieser Region. Das heißt, indem Jesus hier auf einem Esel einreitet, macht er deutlich: Ich bin nicht gekommen, um Krieg gegen die Römer zu führen. Ich bin hier in friedlicher Absicht und ich bin gekommen, um mich selber am Kreuz zu opfern. So, das war sein Plan von Anfang an. Und das war ihm auch bewusst, als er dort nach Jerusalem einreitet und all diesen Menschen vorbeireitet. Das heißt, während Jesus da durch diese Menge da durchgeritten ist und an diesen Menschen vorbeigeritten ist, ist er auch an all ihren Wünschen und Erwartungen, an seine Person und an sein Handeln vorbeigeritten und seinem Ziel entgegen. Während er sich da durch die Menge kämpft, hat er deutlich seinen Plan vor Augen, oder ja, nämlich das Kreuz und seinen Tod hat er vor Augen. So ein paar Tage später wird er für die Sünden aller Menschen sterben. Und das war damals ein ziemlich großer Schock für die Menschen damals und eine ziemlich große Enttäuschung. Weil so hatten sich die Leute das nicht vorgestellt. Das hätten sie niemals von Jesus erwartet. Aber sie mussten die Erfahrung machen, dass Gottes Pläne nicht immer unseren Wünschen und Vorstellungen entsprechen. Und wie gesagt, ich glaube, heute geht es uns häufig oder manchmal genauso wie diesen Menschen damals in Jerusalem. Wir haben manchmal oft ganz bestimmte Vorstellungen, wie Gott ist oder wie Gott handelt. Und ja, ganz klare Erwartungen, wie er in diese Welt oder in unser persönliches Leben eingreifen soll. Zum Beispiel, wenn wir irgendwo Krieg sehen, dann erwarten wir von Gott, dass er diesen Krieg beendet. Wenn wir irgendwo andere Menschen leiden sehen, dann bitten wir Gott, dass er dieses Leiden beendet. Und wenn wir krank sind, dann ja, bitten wir Gott darum, dass er uns gesund macht. Und diese ganzen Forderungen hören sich so gut an, so berechtigt. Man denkt oft so, dass Gott, das ist doch die beste Lösung, mach das doch mal. Für die Leute damals war auch so das Beste, was sie sich so vorstellen konnten, dass sie endlich frei von den Römern sind, endlich unabhängig sind, weil sie damals sehr darunter gelitten haben. Aber die Erfahrung, die die Menschen damals machen mussten, müssen wir Menschen heute häufig ganz genauso machen. Nämlich Gott macht nichts. Jedenfalls nicht das, was wir von ihm erwartet oder erhofft hatten. So wie oft bitten wir Gott um Heilung, aber sind weiterhin krank. So wie oft treten wir für andere Menschen ein, aber ihr Leid geht weiter. Und wie oft erwarten wir von Gott, dass er den Krieg beendet, aber er geht weiter. Und Gott scheint nichts zu machen. Aber Gott macht etwas. Ich verstehe zwar auch häufig nicht, warum er jetzt genau das oder jenes tut oder warum er dies oder jenes nicht tut. Und ich bin auch manchmal enttäuscht von Gott, wenn er nicht so handelt, wie ich das von ihm erhofft oder sogar erwartet hatte. Aber Gott lässt sich nicht von unseren Wunschvorstellungen und von unseren Erwartungen vereinnahmen. So, er lässt sich nicht in irgendwelche Rollen reinzwingen, nicht in die des siegreichen Feldherrn und auch nicht in die eines Flaschengeistes, der einfach nur unsere Wünsche erfüllt. So wie damals, wie Jesus damals an den Menschen vorbeigeritten ist, reitet er auch heute noch manchmal an unseren Erwartungen, unseren Wünschen vorbei, seinem Ziel entgegen. Jesus hat oder Gott hat seinen eigenen Plan und der entspricht nicht immer den Vorstellungen von uns Menschen. Als er ans Kreuz ging, hat er was getan, was die Leute damals nie erwartet hätten. So, sie hätten sich niemals vorstellen können, dass er, Jesus, der Messias, in den sie so große Hoffnungen gesetzt hatten, dass der so jämmerlich hingerichtet wird und stirbt. So, und den Sinn dahinter hat wahrscheinlich kaum jemand verstanden in diesem Moment. Aber letztendlich hat Jesus damit viel mehr gemacht, als nur die Römer aus dem Land zu werfen. Denn durch den Tod kann jeder Mensch frei von seinen Sünden werden. Und wenn wir das so vergleichen, Freiheit von Israel, von den Römern und Freiheit für jeden Menschen von seinen Sünden, mit allem, was da so noch mit dranhängt, dann überwiegt auch das Zweite um das Tausendfache. So letztendlich war das die beste aller Möglichkeiten. Aber eben ganz anders, als es die Menschen damals erwartet hatten. Oft erleben wir oder manchmal erleben wir, dass Gott ganz anders ist und ganz anders handelt, als wir das von ihm vielleicht wünschen oder erwarten. Und oft können wir überhaupt nicht verstehen, warum er jetzt so handelt oder vielleicht auch gar nichts tut. Aber wir können uns sicher sein, dass Gott einen Plan hat. Und dieser Plan ist das Optimum, besser als wir uns das jemals vorstellen könnten. Und diesen Plan wird er durchführen, ob jetzt in der gesamten Weltgeschichte oder in jedem Leben von uns persönlich. Und dabei lässt er sich auch nicht von der Erwartung von uns beeinflussen. Dazu ist ein sehr bekannter Vers, finde ich ganz passend, aus Jesaja. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Man könnte vielleicht noch ergänzen, eure Pläne sind nicht meine Pläne. Und um auf die Geschichte vom Anfang und auf mein FSJ zurückzukommen, ich habe dann damals eine deutsche Missionarin, die auch dort in der Stadt war, kennengelernt und habe ihr so ein bisschen mein Leid geklagt. Und die hat mir damals gesagt, vielleicht bist du gar nicht hier, um diese Kirche hier oder hier beim Kirchenbau zu helfen. Vielleicht möchte dich Gott auf irgendwas anderes vorbereiten. Und es war damals für mich ein eher schwacher Trost, muss ich sagen, weil ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, was das jetzt sein soll, was das sein könnte. In dem Moment ist es ja immer ein bisschen schwierig. Aber jetzt, fast 10 Jahre später, blicke ich darauf zurück und ich bin in einem Missionswerk aktiv, das in russischsprachigen Ländern arbeitet. Und diese Arbeit hätte ich wahrscheinlich nie machen können, wenn ich damals nicht die Grundlage vom Russischen gelernt hätte, wenn ich ich hätte auch wahrscheinlich auch nie Theologie studiert, wenn ich nicht diese intensive Zeit in Russland gehabt hätte. Weil insgesamt war es ein super Jahr. Das war einfach nur die Arbeit, die halt sehr schlecht gelaufen ist. Aber insgesamt habe ich dort so viel erlebt, so viele gute Erfahrungen gemacht und habe mich so persönlich weiterentwickelt, dass das total positiv für mich und für mein Leben war. Und ohne das hätte ich wahrscheinlich nie angefangen, Theologie zu studieren oder in die Mission zu gehen. Und ich kann nur jetzt aus der Perspektive sagen, es war für mich nicht Gottes Plan, diese Kirche fertig zu bauen. Deswegen hat er auch nicht auf mein Gebet um Heilung reagiert, sondern es war sein Plan, mich weiterzuentwickeln und mich auf den Dienst jetzt hier vorzubereiten. Ja, so jetzt im Nachhinein habe ich das verstanden. In dem Moment war es natürlich nicht so schön, hat mir das nicht so gut gefallen. Aber jetzt im Nachhinein kann ich das sagen. Und deswegen möchte ich euch und auch mich immer wieder ermutigen, immer wieder auf Gottes Plan zu vertrauen. Das ist jetzt gerade bei Corona natürlich nochmal eine größere Herausforderung als sonst. Aber wir glauben an einen Gott, der diese Welt hier geschaffen hat, der alles in der Hand hat, der Anfang und das Ende ist und der zu uns sagt, dass uns nichts von seiner Liebe trennen kann oder ja von ihm trennen kann. Das heißt, wir können uns sicher sein, dass er uns nicht im Stich lassen wird und dass es am Ende gut für uns ausgehen wird.